Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Erstmals überhaupt gelten die USA nicht mehr als top-kreditwürdig. Die Ratingagentur Standard & Poor's entzieht Amerika die Bestnote. Wie das ankommt und was das bedeutet. Dann, die syrische Opposition gibt sich kämpferisch.
On ira jusqu'au bout, quelle que soit la répression. Il y a déjà eu beaucoup de morts. Et tant que Bachar el-Assad n'a pas quitté le pouvoir, nous n'arrêterons pas.
Aller Repression zum Trotz und bis zum Schluss. Der Westschweizer Radiojournalist Gaetan Vanne war heimlich in der syrischen Stadt Hama. Er erzählt von seiner gefährlichen Reise. Weiter, Italien baut den Nährzubringer nicht auf vier Gleise aus. Trenitalia-Chef Moretti spricht Klartext. Und schließlich feiern wir den 60. eines stillen Ruhestörers, Regisseur Josi Wieler. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Georg Aufdermaur. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die USA müssen ihre Militärausgaben und den aufgeblähten Sozialapparat beschneiden. Mit diesen Worten reagierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur darauf, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herabstufte. Mit der Rückstufung müsse Amerika für seine Schuldensucht bezahlen, hieß es aus China weiter. Das bei Standard & Poor's mit AA- bewertet wird, also zwei Stufen unter den USA. Ein Sprecher der japanischen Regierung erklärte, das Vertrauen in amerikanische Wertpapiere bleibe unverändert bestehen. Frankreichs Wirtschaftsminister Barouin sprach vom uneingeschränkten Vertrauen seines Landes in die Stabilität der US-Wirtschaft. Italien und die Schweiz haben ein Abkommen unterzeichnet, das zum Ziel hat, die Zugsverbindungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Unterzeichnet wurde das Abkommen unter anderem von der SBB und der italienischen Staatsbahn FS. Zwischen den beiden Ländern sollen häufiger internationale Züge verkehren, deren Pünktlichkeit verbessert werden soll. Die SBB will zudem bis Ende des Jahres neues Rollmaterial für die Gotthard-Achse ausschreiben. Beim Absturz eines NATO-Helikopters sind in Afghanistan 31 US-Soldaten und 7 afghanische Armeeangehörige ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich westlich der Hauptstadt Kabul, wie das Büro von Afghanistans Präsident Karzai meldete. Die NATO-Truppe bestätigte den Absturz, machte aber keine weiteren Angaben. Die Taliban erklärten, sie hätten den Helikopter abgeschossen. In Somalia scheinen sich die islamistischen Al-Shabaab-Milizen aus der Hauptstadt Mogadischu zurückgezogen zu haben. Während die Regierung davon sprach, die Rebellen vertrieben zu haben, sagte ein Sprecher der Rebellen, der Rückzug erfolge wegen einer geänderten Strategie. Der Schritt sei taktischer Natur. In anderen Städten des Landes bleibe die Miliz präsent. Somalia kämpft mit einer verheerenden Hungersnot. Die unklaren Machtverhältnisse erschweren die Arbeit der Hilfsorganisationen. Die serbische Regierung hat ihre Landsleute im Norden des Kosovo beschworen, der Vereinbarung zum Grenzstreit zuzustimmen. Das Abkommen ermögliche die Fortsetzung des Dialogs zwischen Kosovo und Serbien, sagte der Regierungssprecher Serbiens. Es sieht unter anderem vor, dass die internationale Schutztruppe KFOR bis Mitte September die beiden umstrittenen Grenzposten im Norden des Kosovo kontrolliert. Voraussetzung für eine Lösung ist, dass die Kosovo-Serben ihre Straßenblockaden räumen. Laut Gemeindevertretern soll darüber erst am Dienstag entschieden werden. Bei Auseinandersetzungen wegen höherer Flugpreise sind auf Neukaledonien mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Dies gab der oberste Behördenvertreter der Inselgruppe bekannt, die als Überseedepartement zu Frankreich gehört. Protestierende haben demnach seit Tagen wegen höherer Flugpreise einen Flughafen blockiert, der die Inselgruppe mit der Außenwelt verbindet. Als die Polizei den Protest auflösen wollte, sei es zu einer Schießerei gekommen, die mehrere Stunden gedauert habe, berichten französische Medien. Im Kanton Aargau gibt es bei der Ständeratswahl vom Oktober von der SVP eine wilde Kandidatur. SVP-Nationalrat Leni Füglistaller sagte vor den Medien, er kandidiere wegen parteiinterner Streitigkeiten. Letzten Dezember hatte Füglistaller bekannt gegeben, aus Rücksicht auf seine Gesundheit nicht noch einmal zu den Nationalratswahlen anzutreten. Offizieller Kandidat der Aargauer SVP für den Ständerat ist Nationalrat Ulrich Gietzen-Danner, der den bisherigen Maximilian Reimarn ersetzen soll. Zum Sport. Vor gut einer Viertelstunde haben 2 Partien der Fußball-Super League begonnen. Fritz Bischoff.
Basel gegen Sion und Servet gegen Lausanne sind die heutigen beiden Spiele. In Genf sind 20 Minuten gespielt, Servet führt seit der 8. Minute und dem Treffer von Jarte 1:0. Die Partie in Basel ist erst 14 Minuten alt und es steht 0:1. Torschütze war in der 7. Minute Wanczak für Sion. Die Verspätung in Basel hat ihren Grund in den Wirren und die Spielberechtigung von 6 Walliser Spielern, die nun doch nicht eingesetzt werden durften. Die AC Milan bleibt die fußballerische Nummer 1 von Mailand. In Peking gewann der Meister den italienischen Supercup gegen den Stadtrivalen und Cupsieger Inter 2:1. Und Triathlon. Nicola Spirig erreichte in London auf der Olympiastrecke von 2012 den 8. Rang. Damit erfüllt die 29-Jährige die halbe Norm für eine Qualifikation für die Olympischen Spiele in London.
Die Wetterprognose. Heute Abend gibt es lokale Regengüsse oder Gewitter, vor allem in Juranähe, in den Alpen und im Süden. In der Nacht setzt verbreitet und teils kräftiger Regen ein. Morgen ist es in den Bergen und im Süden trüb und regnerisch. Im Flachland gibt es tagsüber längere Regenpausen und einzelne Aufhellungen. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 23 Grad. Am Montag geht es beidseits der Alpen unbeständig weiter, zeitweise regnet es. Die Temperaturen bleiben zwischen 20 und 23 Grad. Dazu bläst im Norden böiger Westwind.
Einem heimlichen Besuch in Syriens Stadt Hama. Klaren Worten von Trenitalia-Chef Moretti und
ich hatte lange nicht das Gefühl, dass Regisseur mein Beruf wirklich würde, weil es mir eigentlich immer nur Spaß gemacht hatte und ich das nie als Arbeit empfunden hatte.
Jossi Wiele im Geburtstagsporträt. Zuerst aber in die USA. Dort gibt es Bad News am laufenden Band. Politischer Streit um die Schuldenobergrenze, Turbulenzen an den Märkten, Angst vor einer zweiten Rezession und nun das, Schluss mit der Bestnote bei der Kreditwürdigkeit. Die Ratingagentur Standard & Poor's gibt statt dem AAA, AAA, nur noch AA+. Bevor wir schauen, was die Herabstufung konkret bedeutet, werfen wir einen Blick nach Amerika. Wall Street hatte bereits Handelsschluss, als die schlechte Meldung kam. Peter Vögeli kennt die Reaktionen heute in Amerika.
Die US-Regierung reagierte verärgert über den Entscheid von Standard & Poor's, denn sie hatte die Agentur gestern darauf hingewiesen, dass sie sich in ihrer langfristigen Projektion um 2 Billionen Dollar vertan habe. Doch auch nach der Korrektur ihrer Zahlen blieb S&P bei der Herabstufung, was das Finanzministerium mit den Worten kommentierte, ein Fehler von 2 Billionen spreche für sich selbst. Die Republikaner gingen sofort auf Angriff, die Rede war von einem Weckruf, von einem weiteren verstörenden Zeichen für den Niedergang der US-Wirtschaft unter Präsident Obama und vereinzelt wurde der Rücktritt von Finanzminister Geithner gefordert. Der Entscheid von S&P wird die politische Diskussion in Washington erneut anheizen, da maßgeblich ein Versagen der und mangelndes Vertrauen in die US-Politik als Grund genannt wird. Beide Parteien hätten sich nur auf relativ bescheidene Sparmaßnahmen einigen können, alles weitere an eine Kommission delegiert und sich offenbar auf keine Mehreinnahmen verständigen können, schrieb S&P. Letzteres ist Wasser auf die Mühlen der Demokraten, die sich für zusätzliche Einnahmen ausgesprochen haben. In der Tat fürchten die Republikaner, dass sie für die Herabstufung stärker als die Demokraten verantwortlich gemacht werden und neue Umfragen zeigen einen Popularitätsverlust der Tea Party. Die Hauptsorge Amerikas gilt aber den wirtschaftlichen Folgen der Herabstufung und einer zweiten Rezession, obwohl die gestrigen Arbeitsmarktzahlen besser ausfielen als befürchtet. Die Notenbank versuchte zu beruhigen und erklärte, das Risiko von Staatsanleihen werde nicht beeinflusst. Doch in den vergangenen Wochen war immer wieder das Schreckensszenario bemüht worden, dass eine Herabstufung Kredite nicht nur für die Regierung, sondern auch für die Bundesstaaten und jeden einzelnen Verbraucher erhöhen werde. Von zusätzlichen Schuldzinsen von bis zu 100 Milliarden Dollar pro Jahr für den Bundesstaat war sogar die Rede. Ein erster Indikator für die Auswirkungen des Downgradings werden die Börsen am Montag liefern.
Peter Vögeli. Die USA sind also ab sofort keine Top-Schuldner mehr. Ich fragte Wirtschaftsredaktorin Barbara Widmer, AA+ statt dreifach A, was genau heißt denn das?
Also da gibt es zwei Sichtweisen. Die Notenskala von Standard & Poor's ist lang. AA+ ist immer noch eine sehr gute Note und es braucht sehr viele Schritte, bis dann die US-Staatspapiere irgendwann mal nur noch Ramsch wären. Aber die andere Sichtweise, die USA haben die Bestnote verloren. Es gibt jetzt leichte Zweifel, ob die USA immer zuverlässig ihre Schulden bedienen können, also ob sie immer die Zinsen zahlen können und ob sie immer die Kredite rechtzeitig vollständig zurückzahlen werden. Die US-Staatspapiere sind weltweit die wichtigste Anlagekategorie. Es gibt schlicht einfach am meisten US-Staatspapiere. Die haben jetzt nicht mehr Top-Top-Qualität. Andere sind jetzt besser, zum Beispiel die Schweiz, Kanada oder Deutschland. Von daher, es ist ein wichtiger Schritt.
Und es kommt in den USA wie eine Hiobsbotschaft daher. Weshalb? Was hat das konkret für Folgen für Amerika?
Ein tieferes Rating heisst grundsätzlich ein höheres Risiko und dafür wollen Anleger entschädigt werden. Also sie wollen eigentlich höhere Zinsen dann verlangen. Das Ausmaß, wie stark die US-Zinsen jetzt steigen werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie stark die Tatsache gewichtet wird, dass es jetzt erst eine von drei wichtigen Ratingagenturen ist, die tiefere Noten vergibt. Entscheidend wird aber vor allem die Reaktion von China sein. China ist der größte Geldgeber der USA. Sie finanzieren eigentlich das US-Staatsdefizit und sie besitzen mehr als 1000 Milliarden Dollar Staatspapiere. Und China hat heute die USA aufgefordert, sie sollen jetzt aufhören mit ihrer Schuldenwirtschaft. Sie sollten sparen bei den Sozialausgaben, aber auch bei den Militärausgaben. Allerdings, es ist auch nicht wirklich denkbar, dass China aufhört, die USA zu finanzieren, weil sonst würden die Kurse dieser Staatspapiere in den Keller sausen. Daran hat China sicher kein Interesse, zum einen. Und zum anderen, es gibt auch nicht wirklich Alternativen. Wo sollten die Chinesen sonst ihre Staatsüberschüsse anlegen? Von daher denke ich, die Wirkung auf die US-Zinsen im Moment wird wahrscheinlich noch nicht sehr groß sein.
China hat ja auch ein Fragezeichen gesetzt hinter die Rolle des Dollar, dass der allenfalls als Leitwährung abgelöst werden sollte. Ist das realistisch?
Dazu ist zu sagen, die USA und der US-Staat hat tatsächlich ein großes Problem, aber die USA sind nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt mit vielen gesunden, funktionierenden Teilen und es mangelt an Alternativen zum Dollar. Der Euro, der hat zurzeit selber sehr große Probleme. Er kann dem Dollar die Rolle als Leitwährung sicher nicht streitig machen. Ähnliches gilt für den japanischen Yen und den chinesischen Yuan. Da fällt auch das Vertrauen und die Akzeptanz der Anleger rund um den Globus. So gesehen, es gibt schlicht keine Alternative zum Dollar als Leitwährung.
Die USA stehen im Moment wirklich sehr schlecht da. Riesenschuldenberg. Jetzt werden die Zinsen noch steigen. Ist damit ein Rückfall in eine weitere Rezession so gut wie sicher?
Also diese Abstufung, das ist sicher eine weitere Belastung für die verunsicherten Finanzmärkte und damit dann schließlich auch für die Realwirtschaft. Ob jetzt gleich eine Rezession droht deswegen, das wage ich zu bezweifeln. Aber die Auswirkungen sind sicher schlecht. Zum Beispiel auch für die Schweizer Anleger bedeutet es eine Belastung. Die US-Staatspapiere, die auch hier sehr beliebt sind, haben etwas von ihrem Glanz eingebüßt. Sie gelten jetzt auch nicht mehr als mündelsicher. Der eine oder andere kann oder darf jetzt nicht mehr in diese Papiere investieren. Allerdings Pensionskassen immerhin, die dürfen weiter in diese Papiere investieren.
Und der Franken, der kann sich in diesem Umfeld wohl kaum weiter abschwächen, was ja gewünscht wäre.
Genau, für den Franken ist das sicher eine Hiobsbotschaft, denn alle flüchten in Qualität. Und wenn jetzt eben die USA ihre Topnote verlieren, parkieren wohl noch mehr Anleger ihr Geld im Frankenraum, bedeutet eine weitere Aufwertung für den Schweizer Franken.
Wenn wir noch einmal in die USA schauen, die können sich ja auch nicht auf diesem AA+ ausruhen, das sie nun erhalten. Die Ratingagentur Standard & Poor's sieht auch für die Zukunft schwarz. Was, wenn die Rückstufung noch weitergeht?
Das würde dann einfach die Probleme weiter verschärfen. Also die Tatsache, dass die USA einfach noch mehr bezahlen müssen für ihre riesigen Staatsschulden. Bereits jetzt geht man davon aus, dass die zusätzlichen Zinskosten wegen dieser Herabstufung bis zu 100 Milliarden Milliarden Dollar pro Jahr kosten könnten, wenn weitere Agenturen die USA nach unten raten oder Standard & Poor's weiterfährt und noch schlechtere Noten vergibt, dann wird es einfach die Probleme des hochverschuldeten Landes weiter verschärfen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittme. Heute wurde in Bellinzona der Accordo dei Castelli unterzeichnet. Die italienische Trenitalia und die SBB wollen das Angebot im Personenverkehr ausbauen. Sie haben dabei die Weltausstellung 2015 in Mailand im Blick. Gleichzeitig haben die beiden Staatsbahnen auch beschlossen, wie die Bahninfrastruktur zwischen den beiden Ländern aussehen könnte nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016. Das sind endlich Fakten nach Jahren des Zweifels. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat den Direktor der Trenitalia, Mauro Moretti, getroffen.
Vier Eisenbahngeleise von Chiasso bis Mailand, doppelt so viel wie heute. Das haben Schweizer Verkehrsplaner und Politiker bisher gefordert. Nur so könne Italien den Bahnverkehr aus dem neuen Gotthard-Basistunnel schlucken. Daraus wird nichts werden, das sagt Mauro Moretti jetzt im Interview.
Ci troviamo le stesse cose che abbiamo tra Chiasso e Lugano, due binari che devono essere gestiti al meglio.
Zwischen Chiasso und Mailand werde es denselben Ausbaustandard geben wie in der Schweiz, wie zwischen Chiasso und Lugano. Zwei Gleise also. Dank modernster Technologie maximal ausgenutzt, grenzübergreifend synchronisiert, als ein einziges Bahnsystem von Lugano bis ins italienische Monza. Weil auch die Strecke Lugano-Chiasso, wenn überhaupt, erst nach dem Jahr 2030 ausgebaut werden soll, sieht Moretti keinen Grund für einen milliardenschweren Viergleisausbau auf der italienischen Seite. Der Ausbau der NEAT-Zulaufstrecken kommt also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Italien, wenn überhaupt, dann mit Verspätung. SBB-Vertreter reagierten trotzdem optimistisch, denn mit größeren Zuglängen und dichteren Fahrplänen in Italien werde die Gotthard-Kapazität eben doch absorbiert. Italien mache mit beim 4-Meter-Güterkorridor, der wichtig ist für die Verlagerungspolitik. Und schon im Jahr 2016 sollen für den Personenverkehr im Gotthard-Basistunnel neue Zugkompositionen bereitstehen. Der italienische Bahnchef gilt als harter Verhandler. Nach seiner Wahl an die Spitze der Staatsbahn im Jahr 2006 hat der ehemalige Gewerkschafter eine gewaltige Sanierung auf den Weg gebracht.
Un'impresa distrutta, piena di debiti e con una gestione fallita.
Eine zerstörte Firma, völlig defizitär, mit einer gescheiterten Führung. Das habe er damals angetroffen. Er habe jede dritte von 100.000 Stellen streichen müssen, sagt Moretti. Der Wagenladungsverkehr und hunderte Güterterminals seien eingestellt worden. Aus den Milliardenverlusten von früher sei ein Gewinn geworden. Eine Erfolgsgeschichte seien auch die Hochgeschwindigkeitszüge. Und zugleich sei Italien in die Liberalisierung des europäischen Bahnmarkts eingestiegen.
Sulle ferrovie, tra pochi anni vi saranno solamente tre ferrovie.
In Europa, sagt Mauro Moretti, würden bis in einigen Jahren nur noch drei Bahnunternehmen übrig bleiben. Die deutsche, die französische und die italienische Bahn. Auch die italienische Staatsbahn habe andere Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgekauft. Der Markt sei ganz Europa mit den großen Städten und starken Wachstumsräumen.
La Svizzera deve scegliere.
Die Schweiz stehe vor der Wahl, lacht Moretti selbstbewusst. Er wähle jene Partner, mit denen er Mehrwert verdienen könne, wo es mehr Business gebe, mehr Geld.
Noi abbiamo meno interesse in Svizzera perché, come dire, finora è stata vista più come paese di passaggio.
An der Schweiz habe er weniger Interesse, sagt Mauro Moretti. Sie sei mehr Durchgangsland als Businesspartner.
Obama, Merkel und Sarkozy überlegen sich härtere Sanktionen gegen Syrien. Und heute appellieren selbst die arabischen Golfstaaten an Bashar al-Assad, auf die Massenproteste nicht mit Schüssen, sondern mit Reformen zu antworten. Jüngster Schauplatz der Unterdrückung war die Stadt Hama im Westen. Letztes Wochenende rückten dort die Panzer ein und die Armee übernahm auf blutige Art und Weise die Kontrolle. Einzelheiten drangen bis jetzt nicht nach außen, denn unabhängige Journalisten können sich nicht frei bewegen in Syrien und kommen gar nicht erst rein. Unser Kollege Gaëtan Vanne vom Westschweizer Radio versuchte es trotzdem. Mit seinen dunklen Haaren und seinem 6-Tage-Bart könnte er als Einheimischer durchgehen. Er war 10 Tage in Hammer. Heimlich. Philipp Scholkmann fragte ihn, wie er hingekommen sei.
Ich kann Ihnen nicht die Einzelheiten sagen, nur so viel, ich war fast 3 Tage unterwegs. Ich wurde über die Grenze geschleust, es gab nächtliche Fußmärsche, Motorradfahrten. Syrische Gewehrsleute kontrollierten vorab den Weg auf allfällige Checkpoints, damit ich nach Hama kommen konnte, ohne von den Sicherheitskräften entdeckt zu werden.
Und als Sie dann in der Stadt drin waren, die als eines der historischen Zentren des Widerstands gegen das Assad-Regime gilt, wie war das? Voller Protestkundgebungen?
C'était déjà depuis quelques semaines des manifestations quotidiennes en fait, après la prière du soir.
Schon seit Wochen gab es auf dem Hauptplatz jeden Tag Demonstrationen nach dem Abendgebet und dann kam diese große Kundgebung nach dem Freitagsgebet, die ich miterlebte. Sie war sehr gut organisiert und kontrolliert. Die Aktivisten sprachen von 500.000. Ich würde sagen, gegen 100.000 Menschen waren es immerhin an dieser großen Kundgebung vom Freitag, die auf die kleineren folgte, die es jeden Abend gab.
Sie sagten, die Kundgebungen waren sehr gut organisiert. Durch wen?
Zunächst schufen junge Leute Komitees in den Stadtquartieren. Mit zunehmendem Protest aber bildete sich eine Art Ältestenrat, angesehene Persönlichkeiten. Sie sorgten dafür, dass nichts außer Kontrolle geriet. Nach jeder Kundgebung wurden die Spruchbänder mit den regimefeindlichen Parolen wieder eingerollt, die Straßen gereinigt, für den Verkehr wieder freigegeben. Das alles, um zu unterstreichen, wie friedlich und geregelt die Opposition ist.
Nun gilt Hama ja als ein Zentrum des politischen Islams. Die Stadt hat eine Art Märtyrerstatus, seit Assads Vater hier vor 30 Jahren tausende Muslimbrüder ermorden ließ. Dieser Ältestenrat, von dem Sie sprechen, waren das religiöse Persönlichkeiten?
Nicht unbedingt. Es gab Religiöse darunter. Mit einem konnte ich sprechen. Er sagte mir, ja, ich vertrete den Islam, aber die Bewegung wurde von den Jungen initiiert. Wir sind nur da, um zu koordinieren. Nach allem, was ich erlebt habe in diesen 10 Tagen, sehe ich keinen Hinweis, dass hier die Muslimbrüder oder überhaupt irgendeine politische oder religiöse Gruppe die Kontrolle über die Geschehnisse übernommen hätte.
Und das Ganze verlief friedlich, wie Sie sagten? Es gab gar keine Waffen?
Dans les manifestations, je n'ai jamais vu la moindre arme.
An den Kundgebungen habe ich nicht eine einzige Waffe gesehen. Erst am Sonntag, als die Panzer anrollten, sah ich einzelne Aktivisten mit Gewehren auf den Barrikaden. Aber ich sah auch viele Leute, die versuchten, sie davon abzuhalten, ihre Waffen zu gebrauchen.
La volonté était vraiment de rester pacifique, même si en face c'est des tanks et c'est de l'armement lourd qui est utilisé.
Und das, obwohl das Regime in Damaskus doch ausdrücklich sagt, es stürme die Stadt, um sie von gewalttätigen Banden zu befreien. Wie verlief dieser Einmarsch?
Ein Wort zu dieser Rechtfertigung. In meinen Augen ist das pure Propaganda nach dem, was ich gesehen und erlebt habe. Zum Einmarsch am Sonntag gegen 4 Uhr in der Früh gab es die ersten Alarmrufe. Sofort liefen die Leute zusammen, setzten Autoreifen in Brand auf den Barrikaden, um den vorrückenden Truppen die Sicht zu behindern, warfen Steine und Molotow-Cocktails. Doch die Panzer überrollten die improvisierten Straßensperren ohne Probleme. Die Protestbewegung sprach nachher von über 100 Getöteten. Ich habe das nicht überprüfen können. In den Spitälern nachzufragen erschien mir als zu gefährlich. Aber ich habe Tote und Verletzte gesehen. Häufig waren Schusswunden im Kopf oder Brust. Es schien also eine klare Absicht zu geben, gezielt zu töten.
Seither ist Hama im Belagerungszustand. Was ist Ihr Eindruck? Hat der Einmarsch der Armee die Opposition gebrochen?
Tatsächlich hat sich das Gesicht der Stadt von Samstag auf Sonntag völlig verändert, aber die Panzer vermochten nicht, den Willen der Menschen zu brechen. Die Leute sagten mir, Wie massiv auch immer die Repression sein wird, wir werden durchhalten. Es ist schon so viel Blut geflossen, das darf nicht vergebens gewesen sein. Wir werden nicht aufhören, bis Bashar al-Assad weg ist.
Gaëtan Vanney, er leitet die Auslandredaktion des Westschweizer Radios. Philipp Scholkmann hat mit ihm gesprochen. Jetzt wird Geburtstag gefeiert, denn ein stiller Regisseur, aber ein großer, wird heute 60. Der Schweizer Jossi Wieler hat sich als Schauspiel- und Opernregisseur international einen Namen gemacht. Immer wieder sind seine Inszenierungen ausgezeichnet worden, zuletzt Rechnitz, der Würgeengel von Elfriede Jelinek. Nächsten Monat tritt Jossi Wieler als Intendant der Oper Stuttgart an und übernimmt damit die Verantwortung für eines der innovativsten Opernhäuser. Corinne Holz, der RS2 Musikredaktorin, über den Leisen unter den Großen.
In Deutschland gilt er als Inbegriff Schweizer Redlichkeit. In der Theaterwelt als Regisseur des angeblich Unsensationellen. Jossi Wieler ist das Gegenteil eines Regie-Berserkers, auf der Bühne und im Leben. Seine Inszenierungen sind genau, sie zielen auf die bürgerliche Gesellschaft und deren Zerfall und sie machen Unterströmungen sichtbar und verzichten auf schrille Effekte. Sie sind wie Jossi Wieler selber.
Ich hatte lange nicht das Gefühl, dass mein Beruf, also Regisseur, mein Beruf wirklich würde, obwohl ich schon ein Studium hinter mir hatte, weil es mir eigentlich immer nur Spaß gemacht hatte und ich das nie als Arbeit empfunden hatte. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich sage, ja, das ist mein Beruf, aber den Spaß dabei habe ich immer noch.
Jossi Wieler ist in den 1950er Jahren in der Grenzstadt Kreuzlingen am Bodensee aufgewachsen. Er kommt aus einer liberalen jüdischen Familie. Sein Vater hat sich während der Nazizeit als Fluchthelfer exponiert. Er selber fährt als Kind über die Grenze, um in Konstanz Flötenunterricht zu nehmen. Er ist ein Grenzgänger geblieben. Er studiert in den 1970er Jahren Regie in Tel Aviv und lebt in Israel. Er beginnt danach in Deutschland zu inszenieren. Er lässt sich schließlich überreden, neben Schauspiel auch Oper zu inszenieren. Jossi Wieler ist kein Senkrechtstarter und er sagt von sich selber mit dem im eigenen Humor, «Ich bin mit 45 als Jungregisseur entdeckt worden.» Das Understatement hinter diesem Satz ist ein Markenzeichen Wielers. Er ist zurückhaltend, wo andere brüllen. Er erlaubt sich Sprechpausen, wo andere sich ausbreiten. Er ist freundlich mit seinen Darstellerinnen und Darstellern. Letzteres kommt selten vor, denn Wertschätzung und Vertrauen sind im Theateralltag eher die Ausnahme als die Regel. Jossi Wieler ist der Stille unter den Großen, sein Glanz nicht von Getöse begleitet. Trotzdem polarisieren seine Inszenierungen und, nebst dem Bravo, kennt er auch das Buh.
Also wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann macht es eigentlich nicht viel. Es löst in dem Sinn keine Gegenwut aus. Ich verstehe, dass manche Zuschauer das dann einfach so noch nicht lesen können. Und wenn ein Opernabend so etwas bewegen kann, dann freue ich mich eher darüber, dass man das noch leisten kann.
Bravo, due imprese leggiadre, sforza la figlia. Ed ammazzare il padre!
L'ha voluto a suo danno!
Madonna Anna, cosa voluto?
Taci, non mi seccar! Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu!
Non vuol nulla, signor, non parlo più!
Wir erzählen in dieser Don Giovanni-Inszenierung etwas über eine festgefahrene Gesellschaft, eine von Komtur geprägte Gesellschaft mit althergekommenen moralischen Prinzipien, mit einem starken christlichen Dogma. Es sind Gefangene in ihrer eigenen Welt, in ihren eigenen Einengungen. Und sie sind wie stigmatisiert, diese Figuren. Und das ist etwas, was man möglicherweise nicht gerne sieht.
Sagt Jossi Wieler. Was man nicht gerne sieht, das ist sein Thema. Die bürgerliche Familie und deren Verlogenheit etwa. Der Gesellschaftsvertrag, der aufgekündigt wird, Werte, die zu wahren werden. In Stuttgart, wo Jossi Wieler jetzt als Opernintendant antritt, ist man nicht erst seit Stuttgart 21 gewöhnt, in seiner Ruhe gestört zu werden. Gegenüber des Hauptbahnhofs findet sich im Schlosspark ein Opernhaus, das es in sich hat. Dort nämlich hat die Ruhestörung Tradition.
Das war ein Beitrag von Corinne Holz und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Watzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.